Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Freunde, Freunde, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen Podcast in Zukunft zu machen, lasst es sein.
Überlegt es euch nochmal.
Podcast ist nur Krieg, nur Stress.
Hallo, kann mich jemand hören? Ja. Hallo.
Ich glaube, diesmal so gut wie noch nie im Lockdown-Light. Mario, hast du auch auf Record gedrückt?
Das war eben,
es ist schon der zweite Anlauf dieser Aufzeichnung. Aber Olli ist eingeschritten und hat auch hier, wie so oft, technisch unfassbar stark performt mit unserem Support Daniel zusammen. Um euch zu Hause kurz mitzunehmen, wir hatten eine Fahrt durch die Stadt, Olli und ich. Also ich kam hier bei Olli in der Bude an, so wie immer in letzter Zeit, hab mich auf die Aufzeichnung eingestellt. Olli sagte zu mir, wir müssen heute abbrechen, ich habe ein Kabel geschrottet.
Ich habe kein Kabel geschrottet, sondern ich habe ein Kabel in ein Gerät gesteckt, in dem man das Kabel, in das Gerät steckt man eigentlich kein Kabel rein. Wusste ich auch, habe ich trotzdem gemacht und dadurch habe ich das Gerät kaputt gemacht. Für alle Podcast-Experten das Interface. Und das ist nun mal das Mittelding oder das der Verbindungsapparat zwischen Mikro und Laptop. Egal. Wir haben uns jetzt mit einer Behelfsapparatur hier, irgendwie haben wir das Ganze jetzt hier noch gelöst.
War aber eine schöne Fahrt durch die Stadt, muss ich sagen.
Wir sind jetzt von mir zu Hans, zu Daniel, zu Mario und wieder zurück.
Taxi-Driver, Olli.
Ja, richtig. Ich will jetzt meine CO2-Emission von heute Abend nicht sehen. Aber
darauf einen Schluck Bier, dass es jetzt geklappt hat.
Ja.
Wir trinken heute ausnahmsweise bei Nachholspiel Alkohol.
Ja, und vor allem für unsere Zuhörer ist uns natürlich nicht zu teuer. Von daher, schön, dass das geklappt hat. Folge 68, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber, wenn auch heute geschätzte 2,5 Stunden später, als wir eigentlich wollten. Egal, dann machen wir heute mal Nachtschicht. Gleich mal vorweg, bevor wir mit dem Thema der heutigen Folge anfangen. Wir haben zum Nikolaus jede Menge Geschenke von euch bekommen. Nicht nur tolles Feedback, wie eigentlich immer, sondern sogar ein Nachholspiel-Bullshit-Bingo.
Ja.
Und da war einiges dabei, womit ich nicht gerechnet hatte. So ein paar Sachen waren klar, ne? Martin Theiler oder ich bin hier gerade mal bei Wikipedia oder Bonusfeld Paulo Rink. Aber so ein paar Sachen echt verrückt. Zum Beispiel, das fand ich ein bisschen gruselig. Da war das Feld George Best und das noch vor der George Best-Folge. Und ich glaube, wir haben bisher erst einmal über George Best geredet vorher, wenn überhaupt. Also das fand ich wirklich spektakulär. Vielen, vielen Dank an unseren Fan, der uns das geschickt hat. Ich habe ihm auch schon per Instagram, per Direktnachricht gedankt und habe es auch schon in die Story gepostet. Also er weiß, um wen es geht. Spielt doch einfach mal mit, druckt es euch aus oder spielt es direkt am Handy oder am Laptop. Wer zuerst Bingo hat, schreien vielleicht.
Sollen wir dann auch mal mitspielen? Man kann gewinnen. Man muss nur komischen Sachen sagen.
Ja, genau. Gerd Müller, Martin Theiler, George Best. Bing, 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 bing.
Machen wir noch eine Folge zu, finde ich witzig. Wikipedia sagen wir wirklich sehr oft, ne? Und vor allem, es gibt Teilchen zu essen.
Ja, heute gibt's hier leider keine Teilchen. Aber dafür gibt's Bier, Hans, besser als wie nix, würde ich mal sagen. Mario, was lange währt, wird endlich gut. Erzähl uns doch jetzt mal.
Vielleicht hat schon eine neue Saison begonnen in der Zeit, die es jetzt gerade gedauert hat, bis wir mal hier starten können. Aber nein, es ist immer noch die aktuelle Saison, aber darum soll es gar nicht in erster Linie gehen. Erstmal vorweggenommen, es geht um die Major League Soccer. Wir springen in die USA. Nachholspiel Goes USA. Go West, kann man auch sagen. Weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Go West. Ihr habt jetzt alle, wir haben keine GEMA natürlich, aber ihr habt das Lied alle im Kopf. Warum reden wir jetzt im Dezember über die Major League Soccer? Ja, die andere Frage ist, warum nicht? Aber 1993 ist sie gegründet worden und zwar eben im Dezember. Und warum ist sie gegründet worden, die Major League Soccer? Weil es eine Bedingung der FIFA war, dass die WM 94 in den USA stattfinden durfte. Deshalb haben sie noch schnell eine Liga gegründet, sozusagen. Die hat natürlich nicht im Jahr darauf sofort angefangen. Weiß nicht, ob ihr das wisst, Jungs, aber es hat bis 1996 gedauert, bis die MLS ihre erste Saison gespielt hat. Deshalb gibt's jetzt ein 25-jähriges Jubiläum. Damals waren nur 10 Mannschaften dabei. man hat auch damals ja immer so ein bisschen, ja, kleines bisschen über das Fußballverständnis der Amerikaner gelästert. Man muss sagen, es hat sich deutlich verbessert, aber es ist immer noch schlecht. Denn jetzt kommt's, Achtung, bei der ersten Pressekonferenz, vielleicht erinnert ihr euch, von Bastian Schweinsteiger in Chicago, hat er eine so eine richtig mittelgute Frage gestellt bekommen.
Do you expect now that you're here, Bastian, that a World Cup goal for Chicago Fire is a realistic expectation?
So the World Cup club, well, not the World Cup. We as a club don't play for the World Cup, but it will adjust it to MLS Cup.
Yes.
Do you think MLS Cup is a realistic expectation?
I think in football is everything realistic.
Ja, das ja. ist auf jeden Fall eine richtig gute Fußballantwort dann.
Ja, aber man muss schon dazu sagen, das ist natürlich auch fies, ja, was heißt fies, aber nachvollziehbar so ein bisschen, denn zum Beispiel im Baseball spielen sie ja das Finale, heißt ja auch World Series und diejenigen, die beim, die Basketballliga, also die NBA, die beste Basketballliga der Welt, das Team, was das gewinnt, nennt sich auch World Champion. Das ist so ein bisschen diese amerikanische, US-amerikanische Sichtweise. Wir und dann kommt der ganze Rest der Welt. Also ich kann verstehen, warum man sich aus deutscher Sicht darüber lustig macht. Klar hätte der Journalist auch irgendwie 23 Sekunden eben das machen können, was im Bullshit-Bingo ganz links oben steht.
Der Schweinsteiger hat halt schon gar nicht kapiert, was er damit meint.
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Aber so ein bisschen nachvollziehbar ist es schon, wenn man das Selbstverständnis der Amis kennt.
Also aber, nochmal zum Thema, aber ganz kurz nochmal zum Thema Vergabe. Wir reden ja sehr oft über Schurkenstaaten, die dann aufgrund von Korruption sich das große Ding am Ende holen. Und da wird dann oft die Frage gestellt, gibt es überhaupt die Infrastruktur, gibt es die Stadien und so weiter. Aber dass du irgendwie erstmal im Land nachfragen musst, habt ihr eigentlich eine Fußballliga? Das ist ja, also das toppt ja nochmal alles.
Ja, also die Liga ist jetzt natürlich auch keine so eine Operettenliga, wie sie es mal war. Und bevor Deutschland momentan Weltmeister wird, wird es wahrscheinlich wirklich Chicago Fire. Also deswegen kann es sein, dass die Frage gar nicht so
bei
doof
MML
war.
Würde man jetzt sagen, kühne These.
Ja. Aber gut, Freunde, ich weiß es auch nicht so genau. Es gab davor schon eine Liga in den USA, so ist es ja nicht. Also ihr kennt sie vielleicht noch, wir haben ja auch schon oft über die alten Haudegen-Stars gesprochen, die da waren. Die NASL, die North American Soccer League, von 1968 bis 1984 gab es die. Und diese Liga, die lebte wirklich einzig und allein von Spielern wie zum Beispiel Pelé, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, George Best, da gibt's schon wieder gleich ein Bingo, Johann Cruyff. Eusebio war dabei, Geoff Hurst zum Beispiel, Johann Neeskens, Graeme Souness, also wirklich, das ist eine, ja, wie soll ich sagen, ein buntes Potpourri, wie man sagt bei uns Künstlern.
Wie so ein bisschen so ein All-Star-Game, ne? Nur, was bringt das, wenn du irgendwie ein oder zwei Superstars in der Mannschaft hast und der Rest sind halt irgendwelche dahergelaufenen, also mit Verlaub, irgendwelche dahergelaufenen College-Spieler oder so. Also ich muss zugeben, bis vor ein paar Jahren habe ich auch bei MLS immer nur an Beckenbauer und Pelé gedacht.
Ja, die hatten da natürlich ihre besten Zeiten auch schon ein bisschen hinter sich, deswegen waren sie in Amerika und nicht mehr in Europa. Oder Pelé in dem Fall noch in Brasilien, in seiner Heimat. Mir fällt gerade übrigens ein, als ich gerade Graeme Souness erwähnt habe, der hat mir mal einen Abend lang Rotwein nachgeschenkt, bis ich übel zugerichtet war. in Lissabon vor dem Champions League Finale 2014, weil er sich so
Martin
gefreut
Weiler
hat.
Anschreien können.
Ja, Martin war auch dabei, aber er hat jetzt sich so gefreut. Graeme Souness ist natürlich Schotte und er hat sich so gefreut, dass wir die einzigen zwei Nicht-Engländer am Tisch waren. Und dann hat er mir immer Rotwein nachgeschenkt. Das war am Abend vor dem Champions League Finale, werde ich nie vergessen. Also das Finale habe ich vergessen, da kann ich mich nicht
erinnern.
Ich
wollte es gerade
sagen. Ja, ich wusste, dass es kommt. Ich wusste. Aber egal. Das nur nebenbei. So, wenn man jetzt denkt, dass diese Spieler, die wir gerade erwähnt haben, in den USA ebenfalls so die größten Stars waren wie in Europa, weit gefehlt, denn es war folgendermaßen, und zwar ganz genau hingehört jetzt, als Franz Beckenbauer in den USA ankam im Jahr 1977, da gab es einen Bericht im deutschen Fernsehen und der ging so.
New York, Kennedy Airport, vorigen Dienstag, 16.55 Uhr Ortszeit. Die Passagiere des Lufthansa-Fluges 408 aus München verlassen die Zollhalle. Wenn die Kameras den Blick freigeben, erkennt man den Grund des Auflaufs. Kaiser Franz ist da. Über den 31-jährigen Deutschen stand am Vortag in einer New Yorker Abendzeitung ein ganzer Satz auf Seite 55. Und der war in der endgültigen Ausgabe auch schon weggefallen. So kam Beckenbauer in Amerika an.
Ja, es ist auf jeden Fall immer ein Nachrichtenbericht wert, wenn Beckenbauer irgendwo ankommt. Wenn ich mich an die Zeit in Hamburg erinnere, da war das auch eine riesengroße Nummer, als er dann in Fuhlsbüttel ausgestiegen ist.
Und da haben sie auch den einzigen Satz in der Zeitung gestrichen im Nachhinein. Glaube ich kaum.
Nee, also das zeigt ja eigentlich, Mario, du hast es ja gesagt, das zeigt schon, nicht den Stellenwert von Franz Beckenbauer, sondern vielmehr den Stellenwert des Fußballs, ne? Also nur einen einzigen Satz und der wurde dann im Nachhinein noch gestrichen, das ist ja echt übel. Also ich will jetzt nicht sagen, vergleich das mal mit heute, aber wann war das, 77? Mhm. Krass, ich meine, überleg mal, der war 3 Jahre vorher war er Weltmeister und irgendwie einer der besten Spieler auf dem ganzen Planeten und dann wechselt er dahin und dann ist das irgendwie eine Meldung, die dann irgendwie so unter Buntes fällt, also ist schon verrückt.
Deshalb hatte die NASL natürlich auch einige Probleme. Die ist natürlich niemals die beste Liga der Welt gewesen, bei weitem nicht. Aber sie hat immerhin einige Stars anlocken können. Das Problem war nur, niemand hat die Spieler so richtig gekannt. Es gab ja keine Fans, die darauf gewartet hätten, dass da endlich mal ein Beckenbauer auftaucht oder ein Pelé. Die wollten zwar die Fans damit anlocken, aber es gab einfach nicht so viele Fans, wie es sie gab in der MLB, in der NHL, NBA, NFL. Irgendwelche 3 Buchstaben könnt ihr nehmen. Alles hatte mehr Fans ungefähr als die North American Soccer League. Und das Problem war auch, dass fast kein TV-Sender die Spiele übertragen wollte, weil die in riesigen, aber auch leeren Stadien stattgefunden haben. Meistens waren es ja die NFL-Stadien, die die Vereine damals verwendet haben. Und das sah halt einfach im Fernsehen auch nicht schön aus, muss man ganz ehrlich sagen. Das war nichts. Und großes Problem auch, es gab zwar, Hans hat es vorhin schon angemerkt, mit der Infrastruktur in Amerika, die ist natürlich grundsätzlich gut, aber für den Fußball ist sie natürlich nicht so gut, weil es einfach wenige Vereine gibt, wenige Fußballstadien, wenig Förderung und so weiter. Und das Niveau war, naja, wir sagen es einfach mal, das Niveau war schlecht. Also es gab kein Spielverständnis, es gab keine Technik. Ja, weiß nicht, also wir drei sind auch nicht die Besten mit der Technik heute gewesen, aber da die Technik war noch viel schlimmer in Amerika damals, glaube ich. Also mehr Technikprobleme als bei Nachholspiel gab es da in Amerika.
Aber Mario, hing das denn damit zusammen, dass so ein generelles Desinteresse am Fußball bestand oder war der Sport, was ich jetzt nicht glaube, im Vergleich zu den anderen Sportarten in Nordamerika den Menschen dann doch zu kompliziert?
Das Problem war eigentlich, dass es einen Riesenunterschied gab zwischen dem Fußball, der im College gespielt wurde, und der dann von den Profis gespielt wurde. Und sowas hast du zum Beispiel nicht bei der NFL, weil da spielt einfach im College jeder schon Football. Der College Quarterback ist ungefähr wahrscheinlich der Star seiner Universität. Und sowas gab es halt beim Fußball nicht. Es gab auch kaum junge Amerikaner, die danach gekommen sind. Und es ist nun mal halt auch kein Bolzplatzsport in Amerika. Ich habe noch nie in Amerika jemanden gesehen, der mit ein paar Jungs auf den Bolzplatz geht zum Kicken. Und das ist in Europa halt gang und gäbe. In Amerika, kann ich mich erinnern, früher wurde das so ein bisschen als Frauensport verschrien. Ist ja okay, aber da haben wirklich wenig Männer gespielt. Deswegen gab es auch keine gute Männerliga. Wenige Jungs. Und dann kamen halt irgendwann die Profis. Aber alles, was dazwischen war, war halt wirklich schlecht, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist ja auch noch das, was du heute siehst, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, auch bei der NFL oder NBA oder so. Du hast die Profiliga und dann mit deinen Kumpels im Park spielen, aber dazwischen hast du halt wenig. Also wenn du es in der NFL beispielsweise nicht schaffst, dann hast du kaum eine Möglichkeit, in den USA noch irgendwie anderweitig Football zu spielen. Und weil bei uns gibt es, wenn du es im Fußball nicht schaffst, in der ersten Liga, kannst du in die zweite gehen, in die dritte, in die vierte, in die fünfte und so weiter und so weiter. Und das ist halt im US-amerikanischen Sport eher selten. Es gibt jetzt mittlerweile eine ganz gut etablierte zweite Liga in den USA. Ich glaube, die heißt sogar auch wieder NASL, wenn mich hier alles täuscht. Oder zum Beispiel, ich kann mich erinnern, Marcel Schäfer vor kurzem dann noch bei den Tampa Bay Rowdies gespielt hat.
Die Namen sind das Beste.
Ja, Tampa Bay Rowdies. Aber so dieses auch mal mit der Jugend sich hocharbeiten und so, das hast du echt vor allem damals nicht gehabt. Also da gab es dann einen Beckenbauer, okay, oder einen Pelé, okay, aber so, dass man mal US-amerikanische Talente mal irgendwie hochzieht, das gibt's wahrscheinlich erst seit ein paar Jahren in den USA. Also das ist dann schon, und das ist ja auch das Problem, wenn du nicht deine eigenen Helden hochziehen kannst. Im Basketball und so weiter, so ein LeBron James, bis der in der NBA war, kannte den schon das ganze Land, weil er eben an der Highschool so brilliert hat.
Ja, das war wahrscheinlich die Hoffnung mit Freddie Adu irgendwann mal oder mit,
oh ja,
meinetwegen Landon Donovan, der okay, genau, wirklich nicht so schlecht war, aber natürlich lange kein Weltstar. Aber Olli, du hast gerade schon ganz richtig gesagt, dass wir müssen deswegen auch mal wieder zur MLS springen, was ja unser Hauptthema sein soll. Also wir lassen jetzt mal die 70er und 80er hinter uns. Wir springen ein paar Jahre nach Gründung der MLS jetzt rein ins Jahr 2002. Damals waren es, wie gesagt, 10 Teams. Jede Mannschaft hat eigentlich jedes Jahr Geld verloren. Es gab eigentlich kaum die Möglichkeit, dass eine Mannschaft mit einem Plus da rausgeht. Es gab übrigens zu der Zeit auch nur 3 Besitzer von 10 Vereinen. Und einer davon war Besitzer von 6 Mannschaften auf einmal. Also das muss man sich
ganz
mal vorstellen.
10 Teams. Dieses Land ist so riesengroß, hat 4 verschiedene Zeitzonen. Ja. 10 Teams?
Ja.
Also ich glaube, in London spielen mehr Profiteams. Also
ja, wenn du die zweite Liga in England mitnimmst, dann auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Verrückt.
Aber andererseits muss man auch sagen, ist auch irgendwie verrückt, wenn man denkt, dass die jetzt 96 dann an den Start ging, die Liga, und wir springen jetzt ins Jahr 2002. Da war 6 Jahre nach Gründung der MLS die USA plötzlich schon im WM-Viertelfinale in Japan-Südkorea.
Stimmt.
Und das ist eigentlich auch verrückt. Stell dir mal vor, 6 Jahre nach Gründung der Bundesliga, also können wir uns natürlich nicht vorstellen, aber schon irgendwie verrückt.
Und wir müssen ehrlich sein, sie wären ohne Oliver Kahn auch weitergekommen.
Womöglich.
Ja, und da kommt dann halt wieder das zum Tragen, wenn das Geld dann da ist sozusagen. Du hast ja in den USA wie viele Millionen Einwohner? 300, 320 Millionen Einwohner. Ja. Das ist
je nachdem,
ja so ein bisschen
wie viele Trump gewählt haben.
Das ist ja so ein bisschen so wie in China. Du hast ja ein unglaubliches Reservoir an Spielern, an potenziellen Talenten. Und wenn dann mal Geld reingesteckt wird in die Förderung, dann kann es halt auch schnell gehen. Ich meine, ich wundere mich ja bis heute, warum China nicht im Fußball viel, viel erfolgreicher ist. Naja, bisher haben sie halt auch in andere Sportarten vielleicht noch mehr Geld investiert. Aber wenn einmal so ein Land wie die USA oder Russland oder China oder so ein großes Land mit so viel Prestige und so viel Geld, wenn da mal so ein bisschen mehr in die Infrastruktur reingebuttert wird, also...
Naja, und es ist auch immer die Frage, ob du dich mehr auf die ausländische Expertise am Anfang verlässt, so wie das in China der Fall ist, gerade was Trainer und Spieler angeht. In den USA, darauf wird Mario heute noch zu sprechen kommen, ist es, glaube ich, bei weitem nicht so extrem wie in Fernost. Aber auch dann kannst du dich nicht so gut entwickeln.
Ja. Vielleicht habt ihr gerade schon meinen Blätterwald hier rascheln gehört. Ich habe was vorbereitet, wie man so schön sagt. Also, du pass auf, das. Ich bin immer der mit dem Quiz, ihr wisst es ja. Ich habe immer ein kleines Quiz für euch. Heute wird es ein ganz besonderes. Also am Anfang waren 10 Teams dabei, aber es kamen natürlich immer mehr dazu. Es ist nicht bei 10 geblieben. Absteigen, ist klar, in den USA kann man nicht. Wir kennen das US-System ja auch aus
so
anderen Sportarten.
League, ja.
Und jetzt, pass auf, ich sage euch Städtenamen und ihr sagt mir, wie der Verein dazu heißt. In den USA.
Aktuelle Teams?
Ja, das sind nur aktuelle Teams. Ich sage natürlich jetzt nicht alle, die
dabei
sind, aber ein paar ausgewählte.
Da will ich jetzt nicht großkotzig sein, aber ich glaube, da bin ich sehr gut.
Ja, okay. Also wir machen es so.
Dann gib mir die erste Antwort, dann...
Wir machen es so, wer es zuerst weiß, klopft an seine Bierflasche oder so. Wir brauchen ein Geräusch. Okay. Also, wir fangen an mit Kansas City.
Ich wüsste, ja, das Baseball-Team,
das Football-Team. Das habe ich schon gedacht. Ja, wir starten mit Kansas City im Fußball. Ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Man kennt den Namen, der davor steht, aus Lissabon.
Sporting Kansas City.
So, ich habe nur darauf gewartet, dass einer Benfica sagt, aber ja.
Wäre auch saugeil.
Benfica Kansas City.
Da hat übrigens vor einem Jahr, jetzt komme ich mit sehr, sehr nerdigem Wissen, ich weiß nicht, ob sich noch jemand von euch beiden daran erinnert, Gideon Selalem. Der hat mit 16 oder 17 bei Arsenal mal kurz gespielt, unter Arsène Wenger noch. Mhm. Und da dachten alle schon so, oh, okay, Serge Gnabry, der schafft es bei Arsenal nicht, aber da gibt es ja noch diesen Gideon Selalem.
Ja.
Und dann ist er total untergetaucht und hat vor, ich glaube, 1,5 Jahren, also so in der abgelaufenen Saison oder vergangenen Saison, hat er ganz kurz, wenn mich nicht alles täuscht, bei Sporting Kansas City gespielt.
Wahnsinn.
Ich glaube.
Also
weiter
wirklich,
geht's.
Wirklich
ja, vollkommen dafür, legales Wissen.
Dafür darfst du jetzt auch einen Schluck trinken aus deinem Buzzer. So, okay, wir machen weiter. Wir machen weiter. Es steht weiterhin 0-0 für Benfica Kansas City. Und zwar, komm, wir machen mal Minnesota.
Da würde ich jetzt sofort den Namen kennen aus der NBA.
Ja, das hat man immer schnell im Kopf, gell? Aber ich gebe euch wieder einen kleinen Tipp. Man kennt jetzt
Warte.
Ah, okay.
Ich sag.
Aber ihr habt Google und so zu, oder? Nicht, dass
ja,
ihr
ja,
da
wir
jetzt,
haben alles zu.
Ja, ja, gut.
Ich muss ja Risiko gehen. Sagen wir mal Minnesota Trees.
Was? Bäume? Ja,
ja, nicht schlecht.
Es gibt ein Team in der MLS, was so ähnlich klingt.
Ja, das war's.
Aber
nicht.
Warte, Minnesota. Nee, weiß ich nicht.
Minnesota steht vorne, das stimmt schon mal. Und hinten raus kommt eine Endung aus Manchester.
Minnesota United?
Ja.
Minnesota City?
Nee,
Minnesota United.
Es ist United.
Okay.
Ja, okay,
das zählt aber nicht als Punkt.
Also, weiter geht's.
Aber das ist ja ganz schön langweilig bisher, ne? So für,
ja, dafür,
so
dass Olli gesagt hat, der will nicht angeben, aber komm, ist egal, wir machen jetzt mal, machen weiter.
Ja, irgendeins
kennt das.
Gib ja auch nicht an, merkt ihr doch.
Nee, das stimmt, du gibst nicht an. Du gibst echt nicht an. Komm, Seattle.
Seattle Sounders.
Ja, okay, gut.
Kenn ich.
Nicht geglaubt.
Hat, glaube ich, Christian Tiffert mal gespielt, wenn mich alles täuscht.
Portland.
Die haben einen geilen Namen, die klingen nämlich so ähnlich, warte.
Blazers?
Ja, ja. Die klingen nämlich so ähnlich wie die, wie du hast Trees gesagt, das sind ja, nämlich ja. die Portland Timbers ja. und die haben den allergeilsten Torjubel, denn immer wenn bei den Portland Timbers ein Tor fällt, steht schräg hinterm Tor so ein Lumberjacks, es gibt doch diese Weltmeisterschaften im Holzfällen ja. und da steht einer, der immer eine Scheibe mit so einer Kettensäge, der immer einen so einen Ring von dem Baum runtersägt und dann hält er das so in die Kamera, in die Zuschauer und die jubeln alle.
Du schläfst nachts nicht so viel, oder?
Ich glaube, er schläft im Portland Timbers Bettwäsche.
Ey, ohne Scheiß. Das ist ja sehr gut. Nicht so viel bei Tinder, mehr bei Timber rumhängen.
Sehr gut.
Portland Timbers.
So, genau. Montreal.
Elevators.
Trainer ist Thierry Henry und es ist Montreal.
Deswegen heißt der ganze Verein so, oder wie?
Montreal Impact.
Ja, Montreal Impact. Okay, komm.
Scheiße, haben wir noch. Gewusst, ich Idiot.
Wie viel haben wir noch? Habe ich Colorado schon gefragt? Colorado?
Nein, ne?
Haribo.
Ach, scheiße, die Baseballer sind die Rockies, Avalanche sind die NHL-Jungs.
So ähnlich.
Rapids.
Ja,
Rapids.
Gut, ich wollte gerade einen Tipp mit Wien geben, aber da hättet ihr wahrscheinlich gedacht, Colorado Austrians.
Okay. So einen noch. Sonst
einen noch. Ja, jetzt hör mal auf. Der letzte ist eigentlich mein Liebling. Houston.
Houston Dynamo.
Ja, aber wenn es umdreht, klingt es ein bisschen wie Dynamo Houston.
Dynamo Houston? Ja, wir hatten früher in der Uni in Bremen, gab es ein Fußballteam, wo ich mitgespielt habe, das hieß Dynamo Tresen. Mm, aber ja, ja. Egal, das führt jetzt auch zu weit.
Okay, bevor das hier ausartet.
Aber man muss ganz kurz, also so einen imaginären Applaus für Olli.
Ja, schon.
Toll, wirklich. Danke.
Ja, sehr gut. Okay, wir springen weiter ins Jahr 2007. Es gab den nächsten wichtigen Schritt in der Major League Soccer, das war der Toronto FC aus Kanada. Die haben zwar bis 2015 dann nie die Playoffs erreicht, aber immerhin hat die MLS damit ein neues Land erschlossen. Und das war wichtig, denn es ging dann auch so weiter. 2009 kamen die Seattle Sounders, Olli hat es gewusst, das war Team 15 bis dahin. Und das war so, kann man sagen, eigentlich die wichtigste Neuaufnahme in den vergangenen Jahren. Denn Seattle hatte dann ab dem Zeitpunkt jedes Jahr die höchsten Zuschauerzahlen. Auf dem Platz waren sie eigentlich auch ganz gut. Direkt Playoffs erreicht, eigentlich in jedem Jahr bis 2016, dann haben sie sogar einen Titel gewonnen, nur 7 Jahre nach der Gründung. Also das war schon so ein neues...
Vollkommen verrückte Sportstadt, denen leider das Basketballteam weggenommen wurde, die Seattle Supersonics. Mhm.
Die da dann Schrempf so ein... Mal, oh, ja,
genau, Detlef Schrempf unter anderem, war da nicht Sean Kemp auch, glaube ich, wurden Vizemeister einmal, Detlef Schrempf zweimal Sixth Man of the Year und dann wurden daraus leider die, was heißt leider, also die Oklahoma City Thunder. Mhm. Also
ich habe noch ein Camp-Shirt zu Hause.
Ich habe ein Detlef Schrempf Trikot hier, aber geil, egal, das wird jetzt soweit.
Müssen wir uns mal treffen.
Müssen wir uns mal treffen. Und die haben übrigens seit dieser Saison oder ab der nächsten Saison ein eigenes neues NHL-Team, Seattle Kraken. Das ist dann so der Kraken. Egal, es führt jetzt zu weit.
Da aber ich will nur sagen, das nächste Quiz mit NHL-Teams.
Das lag dann auch daran, weil diese Stadt einfach unfassbar sportverrückt ist und dadurch, dass es kein Basketball mehr gab, sind sie vielleicht auch so ein bisschen auf den Fußball rübergewechselt.
Ja, kann sein. 2011.
Ich gucke hier in unbegeisterte Augen.
Nee. Ja, vor allem die leeren Augen von Mario.
Ich war nicht mehr. Du. Was soll ich noch sagen, du? Ja, ich mache jetzt hier mal weiter.
Olli wird übergriffen.
Ich mache weiter in dem Text, den ich mir hier gerade notiert habe. Denn jetzt geht's Richtung Derby. Und zwar, jetzt wir waren gerade bei 2009 und Seattle. Wir springen jetzt ins Jahr 2011. Damals kamen die Portland Timbers und die Vancouver Whitecaps noch dazu. Und das ist, wenn wir uns jetzt mal eine Landkarte vorstellen, alles für Amerika und Kanada recht eng beieinander. Nämlich Seattle nach Vancouver knapp 230 Kilometer und von Seattle nach Portland 290. Also das ist wirklich für die Verhältnisse dort so, dass man einfach mal hinfahren kann. Und das hat denen extrem gut getan. Das klingt jetzt echt doof, aber das hat der Liga wahnsinnig gut getan. Weil normalerweise ist es für Fans da ja schier utopisch, von einem Auswärtsspiel nach L.A., nach New York fliegen zu müssen oder Miami oder sowas.
Haben die denn da auch die Tradition, dass sie vor den Spielen auf dem Parkplatz dann den Grill anschmeißen?
Tailgate heißt das.
Das habe ich auch schon gefragt.
Das Saufen da draußen. Stimmt. Weiß ich nicht, also bei NFL ist das ja das Ding. Also das ist ja Wahnsinn. Da zahlen ja beim Super Bowl die Leute hunderte Dollar nur, um auf den Parkplatz zu kommen. Die haben gar keine Eintrittskarte. Ich weiß nicht, wie es bei der MLS ist. Aktuell sowieso gar nicht wahrscheinlich, aber keine Ahnung.
Hier ist es beim FC Bayern ein bisschen anders. Da kommst du ins Stadion, aber aus dem Parkhaus 3 Tage nicht mehr raus.
Schönes Bild, so. Lost in Fröttmanning.
Ja, es ist echt eine Katastrophe. Also weiter. Mittlerweile nämlich, bevor wir uns hier verlieren, es sind inzwischen 26 Mannschaften dabei. Ich habe euch jetzt natürlich nicht alle raten lassen, aber es sind 26 Mannschaften inzwischen in der MLS. Zuletzt der Nashville Soccer Club und Inter Miami von David Beckham. Die Saison geht ja da normalerweise von März bis Dezember. Also da ist jetzt gerade dann auch so die heiße Phase in der NFL, in der NFL sage ich schon, in der MLS. Dann ist die Saison vorbei und demnächst werden es noch mehr Teams. Es kommt nämlich Austin dazu, es kommt Charlotte dazu und es kommt noch St. Louis und Sacramento dazu. Aber die erst 2023, das ist um ein Jahr nach hinten verschoben worden wegen der Corona-Pandemie. Und warum habe ich das gesagt? Bei St. Louis arbeitet nämlich inzwischen Lutz Pfannenstiel, den kennen wir natürlich noch, der alte Weltenbummler, der überall auf der Welt schon war, unter anderem auch zuletzt in Düsseldorf. Den Verein gibt es erst seit Sommer 2019. Pfannenstiel ist dafür Sportliche zuständig und der erklärt uns jetzt mal, wie die Vorbereitungen auf die MLS laufen.
Wir sind jetzt im Aufbau der Jugendakademie zusammen mit Bernhard Peters, Stadion, Bau läuft, Trainingszentrum, Bau läuft, also da kommen wir relativ gut vorwärts. Und jetzt geht es halt darum, im nächsten Jahr 2021 die ersten Jugendmannschaften aufs Feld zu bringen, die dann eben in der Parallele zur Jugendbundesliga spielen werden, hier in der MLS Next und dann eben 2022, 2023 mit der Vorbereitung auf die MLS bereits. Ja, es läuft ganz gut. Es ist eine fußballverrückte Gegend hier. Wir haben 50.000 Dauerkarten verkauft, obwohl das Stadion noch gar nicht komplett steht für die ersten zwei Jahre. Also das ist wirklich eine tolle Atmosphäre hier. Die Leute warten, bis losgeht und bisher macht es Riesenspaß.
Das ist schon ordentlich. 50.000 Dauerkarten.
Ich glaube aber, das muss für beide Jahre hochgerechnet sein, weil in das Stadion passen bestimmt keine 50.000 rein, oder?
Nee, ich glaube auch, ich hatte nämlich nochmal nachgeschaut, ich hatte das nämlich auch mitbekommen, dass da so ein kleiner Hype ist. Aber ist klar, zum Beispiel, das ist ja wirklich, ich habe deswegen eben gerade dieser Exkurs von mir, was Seattle anging, in St. Louis ist es ähnlich. Da ist zum Beispiel auch vor ein paar Jahren das NFL-Team weggegangen. Das geht ja in den USA einfacher als jetzt in Deutschland. Du kannst nicht den FC Bayern München aus München einfach mal eben nach Stuttgart verlegen. In den USA ist das schon möglich. Und dann ist einfach eine ganze Stadt, eine ganze Region, manchmal sogar ein ganzer Bundesstaat, ohne eigenes Team, manchmal sogar ohne Identität. So, und wenn dann jemand ein neues Team dahin stellt, dann von mir aus auch mit dem ungeliebten Soccer, dann identifiziert man sich und schreit man halt für und mit diesem Team.
Wie mit RB Leipzig.
Ja, wie mit der RB Leipzig. Also ich finde das übrigens auch krass, nicht nur Lutz Pfannenstiel, sondern er hat Bernhard Peters erwähnt. Bernhard Peters, Mario, wir erinnern uns ja noch, vor ein paar Jahren, der war ja der heiße Scheiß. Bernhard Peters, ehemaliger Hockey-Nationaltrainer, Olympiasieger mit den Hockeyherren geworden.
HSV.
Dann zum HSV, genau. Und es hieß ja auch, er sollte irgendwie eine hohe Position beim DFB kriegen. Das musst du dir halt auch erstmal gönnen und leisten. Jetzt einen dreijährigen Vorlauf zu haben. Also Lutz Pfannenstiel und Bernhard Peters werden da auch keine Peanuts verdienen. Aber das Coole ist natürlich, wenn du von Anfang an bei so einem Projekt dabei bist, dann bist du natürlich auch erstmal, naja, du bist halt Identifikationsfigur. Also das finde ich schon interessant, dass es eben nicht mehr, Mario hat es gesagt, diese Operettenliga ist, sondern mittlerweile wirklich das Know-how von außen reinkommt. Und wir reden jetzt hier nicht von Spielern nur, sondern eben auch Besitzer oder eben in dem Fall Vorstand und Sportdirektor.
Aber warum, was glaubt ihr, warum ist jetzt die MLS heute so viel attraktiver als, ja, sagen wir mal, die NASL damals zum Beispiel? Oder warum ist jetzt überhaupt die Liga so attraktiv, dass da wirklich auch nicht nur Spieler hingehen, die schon ihre besten Zeiten hinter sich haben, sondern wirklich auch Sportdirektoren, die auch in Deutschland in der Bundesliga arbeiten könnten?
Ich glaube, es hat zwei Gründe. Der erste ist, dass wahrscheinlich irgendwo die Umstände vor Ort besser geworden sind, alle für das Thema Fußball sich mehr öffnen konnten in den letzten Jahren und du vielleicht gar nicht mehr so viele Barrieren überwinden musst, jetzt als Verantwortlicher Seiten, also sagen wir auf der Trainerseite oder Funktionärsseite. Für Spieler hast du bessere Trainingsbedingungen, hast vielleicht am Ende auch nicht mehr so diesen Ruf als wirklich Kreisliga des Weltfußballs. Und der andere Grund ist sicherlich auch die Situation in Europa. Denn wenn wir uns anschauen, dass es hier immer schwieriger wird, sich irgendwo auch bei, ja, also als junger Spieler durchzusetzen, weil die Kader werden zwar größer, aber du hast auch immer mehr Spieler, die über internationale Scouting-Systeme reingeholt werden. Wir reden auch von hohen Preisen, viele Berater. Am Ende ist es vielleicht ganz cool zu wissen, ich gehe in ein Land, wo meine sportlichen Fähigkeiten noch sehr gewertschätzt werden.
Ich würde vielleicht sogar noch zwei weitere Gründe mit in den Ring werfen, nämlich auf der einen Seite ist die US-amerikanische Nationalmannschaft jetzt in den letzten 15 Jahren, nehmen wir mal ab 2002, auch erfolgreicher als noch beispielsweise in den Zeiten, als Pelé und Beckenbauer in den USA gespielt haben. Es gibt also auch eigene Identifikationsfiguren, jetzt aktuell, also nachdem Landon Donovan, der wirklich in den USA ein Superstar war oder immer noch ist, was Werbeverträge angeht, Gehälter angeht und so weiter. Und aktuell ist es Christian Pulisic zum Beispiel, Weston McKennie spielt immerhin bei Juve, Giovanni Reyna ist der Nächste, dann hast du also immer wieder so kleine Leuchttürme sozusagen. Das ist der eine Fakt, also einmal, dass die Nationalmannschaft besser ist und auch einfach, dass du jetzt die Spieler auch viel besser sehen kannst. Du kannst mittlerweile durch, ich glaube, Sport Digital und The Zone und so weiter, kannst du vielleicht nicht jedes, aber zumindest sehr, sehr viele Spiele sehen. Und in den 70ern, dafür brauchen wir gar nicht von den 70ern reden, aber vor 10, 15 Jahren konntest du, glaube ich, nicht mal eben nachts, Houston Dynamo gegen Colorado Rapids gucken. Und jetzt mittlerweile teilweise sogar mit deutschem Kommentar.
Also die Fernsehgelder, Olli, weil ich es gerade vor mir liegen habe, von 2015 bis 2022 sind $75 Millionen pro Saison. Klingt natürlich für Europa nicht so viel, aber für Amerika ist es schon immerhin $75 Millionen pro Saison.
Ja, und Fußball wird auch generell immer größer. Es gibt wirklich spektakuläre YouTube-Videos von Public Viewings bei den WMs. Bei der WM 2014 zum Beispiel gibt es wirklich tolle Bilder, wie sie alle in den Malls oder in Stadien geguckt haben, alle zusammen und dann wirklich ausgerastet sind, wenn dann Clint Dempsey und Co. da irgendwie mal ein Tor gemacht haben.
Ja, und nicht die Frauen vergessen, die ja auch Weltmeister geworden sind und da natürlich auch, finde ich, glaube ich, so der gesamten amerikanischen Sportlandschaft ja auch nochmal so einen Erfolgsstempel auch aufgedrückt haben.
Du hast aktuell zwei, drei US-amerikanische Nationalspielerinnen in der Premier League, die da Trikoterlösrekorde brechen und zwar jede Woche aufs Neue. Das ist wirklich verrückt und es gibt zum Beispiel Baseball ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und es gibt Experten, die vermuten und Fußballfans hoffen das auch, dass Fußball auf Sicht Baseball als Sportart Nummer 4 in den USA ablösen kann.
Kann sein, dass es auch noch ein bisschen dauert, aber immerhin spielen die Mannschaften jetzt fast alle in eigenen Stadien und nicht mehr in diesen alten großen NFL- oder MLB-Stadien. In der MLB war es besonders doof, ehrlich gesagt, weil das Spielfeld ja nicht mal rechteckig, sondern die spielen ja quasi dann im Kreis und das sah echt besonders blöd aus, wenn man da ein Fußballfeld drauf gemacht hat.
Hat das nicht unser Freund Martin, war doch mal, kannst du dich erinnern, Mario, wollte er nicht vor ein paar Jahren mit seiner Mutter mal in die USA reisen?
Doch, nicht Martin Tyler, das war ich gerade falsch.
Nein.
Doch, das stimmt, der war da.
Der hat sich New York City FC
den großen Martin mit dem bunten Hemd?
Genau, ich weiß gar nicht, Grüße, ich weiß gar nicht, ob da Pirlo schon gespielt hat, aber es war zumindest New York City FC und die haben im Yankee Stadium gespielt.
Mhm. Er hat mir auf jeden Fall ein Foto geschickt, er war ganz sicher da, ja.
Ja, genau.
Bier da haben so Mittel.
Natürlich für $18. Ja. Und dann war es Lightbier, egal, aber dafür hat er auch wenigstens eine halbe Stunde angestanden. Aber das ist halt auch nur so halbgeil. Wenn du dann deine eigene Arena hast, wie cool ist das denn? Zum Beispiel vor ein paar Jahren, Atlanta zum Beispiel, die damals Meister geworden sind vor 2-3 Jahren mit Julian Gressel, mit dem Deutschen, die hatten einen Zuschauerschnitt in der Saison von 48.000 Zuschauern. Nenn mir mal 5 Bundesligisten, die das haben. Also ich finde 48.000 ist Wahnsinn in einer Stadt, die eben auch eine NFL-Mannschaft hat, die eine vernünftige Basketballmannschaft hat und so weiter. Also fast 50.000 Menschen im Schnitt finde ich schon krass.
Ja, vor allem ist es ja dann scheinbar ein großes Stadion, weil die meisten Stadien, die sie da hinbauen, die haben eher so, ich sag mal, Augsburg, Freiburg, Hoffenheim-Größe, so ungefähr, damit das halt nicht so aussieht wie in diesen 90.000er-Schüsseln und dann ist keiner da, weil also klar, besser 20.000 Zuschauer in einem vollen Stadion als 20.000 in einem für 90.000, weil das sieht natürlich nach nichts aus. Und deswegen haben die jetzt eigentlich fast alle ein eigenes, schönes, hübsches, modernes Stadion gebaut, auch wenn es klein ist. Klar, du hast gerade gesagt, der Zuschauerschnitt da war sehr hoch bei dem Verein, aber insgesamt liegt es so ungefähr auf dem Niveau der NBA und NHL. Da muss man dazu sagen, klar, das sind Hallen, die sind grundsätzlich nicht so groß und die NBA vor allem, die hat jetzt schon mal 82 Spiele pro Saison und nicht so wie ein Fußballspiel, was eben nur einmal die Woche ist. Also man muss schon gucken, der Hype um die anderen Sportler ist natürlich größer, brauchen wir nicht drum herum reden, aber es wird besser.
Ja, es geht ja immer um Namen, ne? Es geht immer um Identifikationsfiguren. Das Wort habe ich jetzt heute, glaube ich, auch schon zum dritten oder vierten Mal genannt. Und deswegen klammern sie sich auch wie verrückt an zum Beispiel Pulisic. Also wenn Pulisic bei, Chelsea gewinnt 5-0 und Pulisic gibt die Vorlage zum 4-0,
dann ist bei ESPN die Headline Pulisic mit großem Anteil am Chelsea-Sieg. Hm. Also sie versuchen das auch, vielleicht ein bisschen krampfhaft, aber blöd gesagt, nur so kannst du es ja in deinem Land groß machen. Natürlich. Das ist ja in vielen Sportarten dann hierzulande genauso. Ich meine, du machst Football in Deutschland auch groß, indem du, oder Basketball machst du groß, indem du deutsche Spieler immer wieder featurest, indem du zeigst, ja guck mal hier, als Dennis Schröder beispielsweise in seinem ersten Jahr bei Atlanta auch mehr auf der Bank oder auf der Tribüne saß, als zu spielen, wurde er trotzdem immer wieder gezeigt und erwähnt, weil du ja so irgendwie Identifikation schaffst und auch so ein bisschen so den normalen, noch nicht ganz Fan auch mitnimmst.
Dann ist aber so interessant, ganz andere Sportart jetzt, aber ja, wenn du mal so ein Timo Boll nimmst, der in China ja populärer ist als in Deutschland, mhm, obwohl ja er der beste Tischtennisspieler ist, den wir, glaube ich, seit oder jemals hatten, ja, ist es schon interessant, dass man ja auch den Sport eigentlich fördern müsste, seitens der Verantwortlichen oder seitens der Presse, indem du diesen Namen immer wieder erwähnst.
Du bist dafür der beste Bierpong-Spieler, den Deutschland jemals hatte.
Ja, aber es geht ja am Ende auch um Geld, und zwar um viel Geld. Ich meine, Biathlon ist in Deutschland eine Riesensportart, weil da die Deutschen so erfolgreich sind. Wenn für die nächsten 5 Saisons kein Deutscher und keine Deutsche auf irgendeinem Treppchen stehen würde, dann würde die ARD und das ZDF auch nicht jeden Sonntag 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden am Stück da an der Loipe stehen. Also und wenn Timo Boll jetzt aufhört und Dmitri Ovtcharov aufhört, dann hast du gar keine deutschen Tischtennisspieler mehr, und dann schaltet keiner alle 4 Jahre zur Sommerolympia ein und will sehen, wer da gegen Malong im Halbfinale verliert. Du guckst mich so an, aber der heißt wirklich so. Also das ist immer natürlich auch eine Sache.
Heute alles weiß, ne? Der kennt zu jedem MLS-Club einen Namen, jetzt kennt auch noch Malong. Also
Malong.
Malong meine ich, ja.
Nein, aber das Ding ist ja, wenn die USA es nicht schaffen, in den nächsten 20 Jahren mal wirklich weit bei einer WM zu kommen, dann kann es halt auch leider passieren, dass eben die Pulisics und McKennys wieder verglühen und sie haben es nicht geschafft, mal was Zählbares dabei rauszuholen.
Wann kam denn jetzt mal so der erste richtige große Name?
Ja, jetzt pass auf, jetzt kommen wir jetzt nämlich dazu. Damit vom Biathlon wieder zum Fußball. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den müssen wir noch erwähnen, und zwar wirklich wichtig. Der Punkt macht die MLS wirklich attraktiver für gute Fußballspieler aus Europa. Denn jedes Team darf dort 3 sogenannte Designated Players verpflichten. Und das sind die 3 Spieler, die nicht unter die Gehaltsobergrenze fallen. Also das Salary Cap, das man ja kennt aus Amerika. Und die Regel, Hans, jetzt kommst du ins Spiel, die Regel wurde zufälligerweise genau dann eingeführt, als David Beckham zu LA Galaxy gewechselt ist. Und deshalb heißt die Regel auch Beckham Rule.
Ah,
so ist es. Okay. Also die heißt natürlich nicht offiziell Beckham Rule, aber sie heißt so. Sie wird so genannt, weil sie eingeführt haben, eben damit David Beckham nach LA wechselt. Es gibt also 3 Spieler pro Club, die nicht unter diese Obergrenze fallen. Ansonsten gibt es diesen Salary Cap, und der beträgt pro Team 11,6 Millionen Dollar. Also ist schon deutlich mehr geworden, als es früher war, aber ist immer noch nicht besonders
pro Jahr.
Ja. Ich glaube, das ist die aktuelle Zahl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der Saison war oder die davor, aber es ist um den Dreh rum auf jeden Fall. Und das Minimumgehalt wird in den kommenden Jahren, das ist alles tariflich bei denen festgelegt, auf 109.000 US-Dollar steigen pro Spieler. Also 100.000 Dollar ist
100.000 Dollar, ja. Wenn wir das mal umrechnen,
ja, was ist,
das sind ja dann auch minus, ungefähr 100.000 Euro, ja, ne? In welcher Liga kriegst du das als Minimum?
Ja, ich
glaube, also
in der zweiten?
In der zweiten kriegst du es auf jeden Fall, glaube ich. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber
also es, ja, aber ist aber das nicht,
aber 11, irgendwas pro Jahr meintest du?
Okay, aber das, ne, ist das Minimumgehalt, ja? Das ist nicht das Durchschnittsgehalt, das ist das Minimumgehalt. Also es gibt natürlich, ja, da nach oben, es gibt Grenzen, aber es gibt irgendwie auch keine Grenzen. Denn wenn man jetzt das Durchschnittsgehalt von der Saison, ich glaube 2018 war es, nimmt, das waren 411.000 Dollar pro Spieler. Da denkt man ja, das ist gar nicht schlecht. 400.000 Dollar ist ja wahnsinnig viel Geld aus unserer Sicht, aber als Fußballprofi natürlich nicht, aber trotzdem aus unserer Sicht viel. Die eigentlich richtige Zahl ist 179.000 Dollar, denn manche wie Ibrahimovic zum Beispiel, die haben den Schnitt so nach oben gezogen, weil der allein 7 Millionen bekommen hat. Und das ist wiederum total schräg in Amerika.
Ja, das ist wirklich schräg. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es, ich glaube, Arne Friedrich war es, der dann zu...
ist er nicht auch zu Toronto gewechselt?
Nee, zu Chicago ist er gewechselt. Und der hat zum Beispiel damals erzählt, dass er ist ja von Wolfsburg dorthin gewechselt, was ja auch viele gar nicht mehr am Schirm haben, dass er nicht immer nur bei Hertha war. Und der hat erzählt, er hätte bei vielen, vielen deutschen und europäischen Vereinen deutlich mehr verdienen können. Aber er hatte halt einfach mal Bock, rauszukommen. Und hat dann auch, wie er damals gesagt hat, so ziemlich genauso vom Wortlaut her, dann verzichte ich halt auch mal auf sehr, sehr viel Geld. Und er trotzdem, glaube ich,
keine Ahnung, ein paar hunderttausend bekommen oder 1, irgendwas Millionen.
Aber das sagen ja alle, also auch Oka Nikolov, langjährige Nummer 1 bei Eintracht Frankfurt.
Hat dann bei Philadelphia gespielt, genau.
Genau, hat auch mir mal gesagt, dass er dort eigentlich nur das Abenteuer gesucht hat und den Lifestyle. Kohletechnisch hätte er, glaube ich, sogar in der dritten Liga als ehemaliger Bundesliga-Torhüter mehr.
Also vor ein paar Jahren war es so, sehe ich gerade, die Top 7 Spieler haben mehr als 30% der kompletten Gehälter bekommen in der MLS. Das war, glaube ich, ja, ist schon ein paar Jahre her, vielleicht hat sich's gebessert. Ich glaube, es war 2015 oder so, aber es ist trotzdem wahnsinnig. Also, verrückt. So, okay, apropos Topspieler, Hans, du wolltest es wissen. Ich habe hier eine Liste, die Top 15 der Fußballspieler, die in der MLS gespielt haben, laut NBC. Das ist die offizielle Liste. Es gibt 15. Ich, sagen wir mal so, also ich fange mal bei Platz 15 an und mach mal bis zu Platz 10 und dann könnt ihr raten, wer noch alles da war. Also 15 Freddy Ljungberg bei Seattle und bei Chicago, dann 14 war Sebastian Giovinco, dann Nummer 13 kennen wir noch von Arsenal, Philippe Saint-Laurent, Ashley Cole auf Platz 12, Frank Lampard auf Platz 11. Auf Platz 10, den gebe ich euch noch mit, Carlos Valderrama. Bei ihm stand nur dran,
geil.
Multiple Teams. Und jetzt kommen noch 9. Und jetzt kommt ihr, Freunde. Jetzt kommt ihr.
Da geht es um Gehalt, oder?
Nee, da geht es einfach nur um die besten Spieler, die jemals in Amerika waren.
Einfach nur die
waren.
Besten.
Die besten. Also, pass auf. Ja, ich habe einen Stift in der Hand. Ja, Thierry Henry ist auf Platz 2. Vielleicht nehmen die auch an, die besten sind gleichzeitig die berühmtesten. Das kann ich nicht beurteilen.
Also, ich warte natürlich noch auf die 1, aber die musst du mir überlassen.
Okay, dann überlasse ich dir
also, wir haben Platz 2, Thierry Henry.
Und es gilt nur die MLS, also nicht davor irgendwann mal.
Nee, das ist
auch
wirklich die, ihr kennt auch alle, ganz sicher. Das ist recht
aktuell. Okay, dann sag ich David Beckham.
Ja, das ist Platz 1, da haben wir ihn schon.
Oh, okay, ich dachte Platz 1 wäre wer anderes. Nee.
Ich dachte Thorsten Frings.
Oh Gott.
Aber die musst du jetzt auch durchstreichen.
Ja,
ja den habe ich.
Gedanken.
Warte mal, ich muss umblättern. Platz 400.
Ja, okay, das heißt, ich habe David Beckham gesagt, Hans.
Andrea Pirlo,
Platz 7. Mhm, okay.
Ja, dann sag ich, von wann ist die Liste?
Ja, recht aktuell.
Und dann Zlatan
Ibrahimovic. Ja, ist auch drauf. Natürlich. Genau, auf Platz 4.
Dann Carlos Vela.
Mm-mm. Carlos Vela, ah, mm-mm. Okay. Ja.
Nicht. Spricht man das L mit?
Ja. Ja. Aber ist mit oder ohne L da nicht drauf?
Ist nicht drauf. Was? Oh, das freut Zlatan auf jeden Fall. Nein. Jeder, der sich fragt, warum ich das sage, gerne mal in die Zlatan Ibrahimovic-Folge reinhören.
Hast du David Villa schon genannt?
Nee. David Villa.
David Villa natürlich.
Gibt einen Punkt für Hans, sehr gut. Es steht 3-2. Ich habe hier mitgeschrieben. 3-2 für Hans.
Oh Gott. Ja,
Also, ja, komm. Ich gebe euch nee.
Didier Drogba.
Ja, gut, Platz 6.
Hat er nicht bei Montreal gespielt?
Impact, jawohl. Ja. Dann steht es 3-3, es geht in die heiße Phase.
Steven Gerrard?
Steht nicht drauf.
Hat doch aber auch bei LA Galaxy gespielt.
Stimmt. Mhm. Aber vielleicht kennen sie den gar nicht in Amerika.
Okay. Ist ein Torwart dabei?
Sean Wright Phillips? Mm-mm.
Also ich sag's ganz ehrlich, wer da fehlt, ist deutlich berühmter als da, wo ihr gerade sucht.
Okay, krass.
Ja. Ist ein Torwart dabei oder nicht?
Nicht bei diesen. Okay. Es fehlen noch 1, 2,
Tim Howard
gesagt, drei fehlen noch. Drei.
Drei fehlen noch. Wayne Rooney?
Ja, das ist er. Platz 3.
DC United?
Jawohl. Ja. Und es fehlen noch 2. Einen davon... Also bitte, einen, Freunde.
Landon Donovan?
Nee.
Was?
Nee. Vielleicht haben sie nur Legionäre.
Ach so.
Vielleicht, ich weiß
es nicht. Nee, der war in Japan.
Da ist ein Amerikaner dabei.
Okay, nennen wir mal den letzten Verein, wo er dann von
ich
Europa
dahin... Ich glaube, alle Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, egal ob auf dem Laufband, im Auto oder sonst wo, die denken, Leute, komm.
Ach, Bastian Schweinsteiger.
Ja,
also. Oh Gott. Den hatten wir schon längst erwähnt, oder?
Nee, den hatten wir nicht erwähnt. Nee. Den hast du vielleicht...
Aber ganz kurz, ich will jetzt hier nicht immer die Werder-Brille aufhaben. Nach welchen Kriterien gehen wir jetzt? Popularität oder was?
Ja, also, es fehlt noch Platz 5 aus Brasilien. Warte, ich zähle mal nach, wie es steht. 1, 2, 3, 4.
Der Dicke Ronaldo, nein.
Nein.
Ronaldinho, nee.
Ja. Nenn uns mal den Verein bei Brasilien.
Orlando City.
Ah, Kaká.
Jawohl. Ja, okay. Oh, da hat Olli auch gewonnen, dieses Spiel. Hans, es tut mir leid.
Ja, ich war aber auch jetzt so ein bisschen demoralisiert, weil...
weil Thorsten Frings nicht dabei war.
Thorsten Frings, FC Toronto, ne? Übrigens witzig, dass es ja FC bei vielen Vereinen heißt, obwohl sie ja Soccer sagen, ne?
Ja.
Also F.
Ja.
Du hast schon von du guckst mich so an. FC, da weiß man gar nicht.
Aber es ist
FC jetzt, ne?
FC. Ja.
Das SC Freiburg heißt auch Soccerclub, oder?
Soccerclub Freiburg.
Kurz gesponnen unter uns dreien, wenn wir jetzt Profifußballer wären, wir hätten alle schon den Trophäenschrank voll, hätten eine tolle Karriere in Europa hingelegt. Jetzt geht es darum, also karrieretechnisch, Lebensabend. Wo würdet ihr das Ganze ausklingen lassen?
In der MLS, bei welchem Team meinst du?
Ja, ich frage mich gerade, warum es viele in die MLS mittlerweile zieht, andere dann, also sagen wir mal davor, immer noch nach Katar. Also MLS kann ja eigentlich bei vielen jetzt nicht die Kohle sein, wie Mario uns erklärt hat, es sei denn, du heißt Zlatan. Da muss es ja dann doch irgendwo so das Gefühl sein, nochmal irgendwie drüben den Lifestyle mitnehmen, große geile Stadt, vielleicht auf der Straße auch nicht überall erkannt werden, weil es dann, keine Ahnung, noch Tom Brady in der Nachbarschaft gibt oder LeBron James. Was glaubt ihr?
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wo ich gerne hinwechseln würde. Und ich, also wenn man mich einfach so fragt, ich glaube, ich würde es nach der Stadt aussuchen und nicht nach dem Verein. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es echt Bundesliga-Profis so, dass die denken, Mensch, irgendwie hätte ich jetzt schon Bock auf New York oder LA oder Miami. Vielleicht hat deswegen David Beckham auch Inter Miami gegründet. Aber stell dir vor, du sitzt irgendwo in Minnesota im Winter und es schneit dich ein und irgendwie könntest du auch in Miami leben.
Vielleicht also ich würde definitiv LA nehmen und da wäre es mir auch relativ wurscht, ob es jetzt Galaxy oder LAFC wäre. Und Hans, du hast gerade gefragt, warum zieht es heutzutage vielleicht auch mehr Spieler dahin, als es noch früher war und jetzt nicht nach Katar oder jetzt zwingend nach China. Das hat man ja bei Zlatan ganz gut gesehen. Es geht ja auch, und bei Beckham glaube ich noch mehr, auch es geht ja auch darum, neue Märkte zu erschließen. Also es klingt jetzt total kapitalistisch und unromantisch, aber du kannst ja auch deine Marke da ganz anders aufbauen. In Europa, also mittlerweile jeder kennt dich, also als Zlatan konnte eben nicht unbemerkt irgendwie den Sunset Boulevard da irgendwie entlang schlendern. Du kannst einfach deine Marke aufbauen. Hier in Europa hat er dann Werbung für, ich weiß es sehr klischeemäßig, aber hat er ja für Volvo gemacht, weil es halt auch aus Schweden ein Exportschlager ist. Und in den USA kannst du dann nochmal viel größere Sachen bewerben, weil die Wirtschaft ja viel größer ist. Und gerade wenn du in LA oder San Francisco oder so bist, dann hast du da natürlich diese ganzen Tech-Milliardäre, die im Zweifel auch 28, 32, 38 sind und mit denen hängst du da dann halt ab. Also ich glaube, dass dieses Märkte erschließen, siehe Beckham, siehe Ibrahimovic, also ich glaube, dass das nicht gerade unwichtig ist.
Ich frage mich vielmehr, wann wir dann so den sportlichen Marktwert drüben aufpimpen sehen werden, so komischer Satz, aber wann wirklich jetzt junge Spieler rübergehen und sagen, ich habe jetzt in Europa vielleicht nicht so die Perspektive, also gehe ich zu dem coolen Club, der, wie wir jetzt im Fall Pfannenstiel erfahren haben, auch sehr, sehr professionell aufgebaut ist. Und dann habe ich nach 2 Jahren vielleicht ein Angebot von, weiß ich nicht, irgendeinem Bundesligist auf dem Tisch. Ich will so ein bisschen auf Alphonso Davies anspielen, der klar so aus dem Jugendbereich kommt, aber jetzt irgendwo vielleicht bei den Bayern zum besten oder spektakulärsten Linksverteidiger innerhalb kürzester Zeit geworden ist. Und irgendwo haben wir ja diesen Weg von den USA erfolgreich als junger Spieler nach Europa bisher noch nicht so oft erlebt, oder?
Das Einzige, glaube ich, was interessant ist, zum Beispiel Chicharito ist jetzt vor ein paar Jahren auch in die MLS gewechselt. Ich glaube, so für den lateinamerikanischen Markt ist das total interessant. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Inter Miami auch eine ganz geile Idee, ne Mario? Ja. Irgendwie vielleicht Mexikaner oder Jungs aus Guatemala, Panama, Costa Rica, irgendwie da sozusagen so eine kleine Südamerika, Mittelamerika, Lateinamerika oder auch karibische Connection zu machen. Weil ich meine, du hast ja so viel Latinos in Florida, also das können wir vorstellen, schafft auf jeden Fall eine große Fanbase.
Ja, und auch in Kalifornien, wenn du dann denkst, dass da Mexiko nicht weit weg ist, dann kann es natürlich gut sein, dass du da viele Fans mit rüberziehst. Wir kommen jetzt nachher gleich noch zum sportlichen Wert der MLS, wenn man das vergleichen kann. Und es ist schon irgendwie, ja, recht eindeutig, dass selbst in Mittelamerika die MLS nicht die stärkste Liga ist, weil die mexikanische besser ist sogar. Und auch, wenn wir nach Südamerika schauen, ist auch die argentinische und die brasilianische besser als die MLS noch. Und das soll sich halt die nächsten Jahre ändern. Dazu komme ich gleich. Ich muss noch kurz ausführen. Es gibt natürlich nicht nur diese Regular Season, die ich jetzt mal so nenne, sondern es geht dann natürlich in Amerika weiter mit den Playoffs. Der Gewinner der Regular Season bekommt die Supporters Shield. Das ist eine Art Meisterschale, wie wir sie hier kennen. Aber allein, also sie hat keinen Wert. Sie ist quasi nur symbolisch. Sie sieht auch vom Aussehen ein bisschen aus wie eine Meisterschale. Aber Meister ist man deswegen noch lange nicht, weil dann eben die Playoffs beginnen. Da sind 18 Mannschaften dabei. Also knapp, ja, also einige, 3/4 fast. Man kann die Playoffs also kaum verpassen. Und das ist auch so ein Problem, weil das wertet natürlich die Regular Season total ab, wenn man irgendwie mal Spiele zwischendurch verlieren kann. 2020 zum Beispiel. Philadelphia Union hat die Supporters Shield gewonnen. Mit einem deutschen Trainer, Ernst Tanner übrigens, mit Co-Trainer Oka Nikolov. Kennen wir natürlich
war
beide noch aus Deutschland.
Trainer und nicht Spieler.
Doch, der hat da gespielt und ist dann in den Trainerstab gewechselt.
Okay. Ja. Jetzt ist er Co-Trainer geworden, genau. Ernst Tanner, Hoffenheim früher, meine ich. Erster Titel war das für Philadelphia Union überhaupt. Titel müsst ihr euch hier in Anführungszeichen vorstellen, weil es war ja nur dieser, sagen wir mal, halbe Titel, diese komische Meisterschale, die nichts wert ist. Und dann, erstes Spiel Playoffs, Philadelphia Union scheidet aus. Und das als eigentlicher Meister nach 34 Spieltagen, verliert aber, es ist da glaube ich so, dass da immer dann Platz 1 gegen 8 spielt und 2 gegen 7 und so weiter, also eigentlich spielst du gegen kein so gutes Team und dann sind die aber gleich ausgeschieden. Und das ist irgendwie so der Fehler im System der MLS, weil man kann während der Saison Spiele gewinnen, Spiele verlieren, das macht alles nichts aus, solange man dann in den Playoffs da ist. Und das wiederum, dieses System hat Zlatan Ibrahimovic in den USA so überhaupt nicht gefallen.
Obviously, that's different system in the US. I don't know if you're familiar with these guys here. When they talk about the playoff, you just need to make the playoff, win the playoff, and that's it. So it doesn't matter if you lose or win.
But is that something that you try to talk to the younger players to have that mentality that you have?
But how can you learn mentality if you just need to reach the playoffs?
So that's the problem then. The format is probably the
I think the system is shit.
Hinten raus hat das dann einfach mal auf den Punkt gebracht.
Ja, Zlatan hat, also ja, ist halt Zlatan, ne? Also nicht nur Carlos Vela zerstört, sondern auch das System. Aber Marius, siehst du das genauso?
Ja, es ist irgendwie schon seltsam. Also ich meine, wir aus Europa, wir kennen das überhaupt nicht. Aber
das heißt ja
komisch,
erstmal nichts, ne?
Du spielst also aber du denkst mal, okay, du spielst 34 Spieltage, du kannst gewinnen oder verlieren, am Ende ist es egal, du musst irgendwie Platz 8 erreichen in dieser einen Conference, sagen wir mal. Das ist auch immer ein bisschen komisch, weil aus der einen Teams, also aus der einen Conference, aus der Eastern sind 10 Teams dabei, aus der Western Conference sind wiederum nur 8 Teams dabei in den Playoffs, also irgendwie musst du dich da halt reinwurschteln. Einerseits ist es ja auch cool, muss man auch sagen, weil die Spannung bleibt ja erhalten. Du kannst auch, wenn du nicht die beste Mannschaft warst in der Regular Season, immer noch den Titel holen. Das ist ja im Basketball und so weiter ja, gang und gäbe in Amerika. Also irgendwie, ich bin so ein bisschen unschlüssig.
Ja, so ein bisschen
Spannung. Bis zum Ende aufrechterhalten.
Genau,
oder?
Das ist es halt. So nach dem Motto, auch der Sechstplatzierte aus der Western oder Eastern Conference soll noch die Chance auf den Meistertitel haben und eben doch immer noch Vollgas geben. Auf der anderen Seite, das sieht man auch in der NBA immer wieder, ist dann ein Team beispielsweise wie die Lakers, die sich dann ab, keine Ahnung, die haben 82 Regular Season Spiele und ab Spiel 60 oder Spiel 50, wenn sie sehen, schaffen wir auch auf einer Arschbacke, dann wird eben wild durchrotiert und dann wird LeBron James eben geschont. Oder dann wird eine Verletzung vorgeschoben, damit er nicht spielen muss. Oder andersrum, was du ganz oft hast, ist bei den ersten 15, 20 Saisonspielen in der NBA, hast du halbvolle Hallen nur, normalerweise jetzt vor Corona. Weil alle wissen, naja, unser Team, ich sage jetzt mal Toronto oder Portland, die werden auch noch die restlichen über 60 Spieler auch noch rocken. Dann sind ja die ersten 15 egal. Und dann kommst du auf einmal für $27 an eine gute Karte, weil die Halle nur halb voll ist und dann reduzieren sie. Und hinten raus dann kannst du null hinten dranhängen und in den Playoffs kannst du ein Ticket gar nicht mehr bezahlen. Also auf der einen Seite, ich kann das...
Jetzt weiß ich, warum ich mal Tickets bekommen habe für die NBA.
Also ich kann das bei Mario verstehen, dieses Hin- und Hergerissene.
Es ist so ein bisschen Masse statt Klasse eigentlich, oder? So über den gesamten Saisonbetrieb gesehen.
Ja, schon. Also ich kann das verstehen, das ist so ein bisschen hin und her gerissen. So blöd es klingt, sie kennen es nicht anders. Das ist ja genau wie mit dem Unentschieden in den USA. Auch ein Regular-Season-Spiel kann nicht unentschieden ausgehen. Ne? Es geht immer darum, nochmal in die Verlängerung zu gehen und so weiter und so weiter. Ja, vielleicht geht es wirklich darum, so ein bisschen alle noch so am Köcheln zu halten.
Aber Olli, du sagst, sie kennen es nicht anders, aber dann kommt jemand wie Zlatan, der kennt es nur anders. Mhm. Und deswegen... Völlig in Ordnung, finde ich, wenn er das so sagt. Ja. Du lernst die Mentalität da nicht, wenn es ab und zu einfach wurscht ist, wie man spielt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem der Europäer, die da hinwechseln, weil die das nicht kennen, dass man sich nicht immer anstrengen muss.
Wo wir auch wieder bei dem sportlichen Gehalt der Liga sind. Also wenn du...
Sehr gut, da kommen wir jetzt.
Ja, weil wenn du insgesamt natürlich innerhalb einer Mannschaft immer wieder auch so dieses Gefühl vermittelt bekommst, naja, heute ist jetzt nicht so dolle wichtig, ob du den Sprint noch machst oder nicht, dann klar... kann sich das sicherlich auch auf den einen oder anderen Charakter abfärben.
Ich würde sagen, bevor wir da ins Detail gehen, hören wir nochmal Bastian Schweinsteiger. Der hat das Niveau der MLS eingeschätzt.
First of all, you have to know that the MLS is still a young league if you compare it to leagues in Europe, and obviously there is a difference, but what I like here is that there's a lot of potential to grow as a league. Every team can beat anyone, so it's very interesting for the spectators. It's a very positive atmosphere in the stadium. I enjoy that a lot. And I hope the MLS once will be on the same level like the Bundesliga or the Liga or Premier League, maybe in 10 years.
Das ist ja genau das, was er, was die MLS auch die ganze Zeit versucht auszustrahlen, dieses Junge. Dieses Hey, ne, irgendwie, we ain't done yet, wir sind noch lange nicht fertig, da kommt noch eine Menge. Und das hat ja auch irgendwie seinen Charme. Das Problem ist halt nur, du musst halt irgendwann auch aus den Kinderschuhen herauswachsen. Also es kann halt nicht sein, dass du dir die ganz tollen Mexikaner ranholst und jedes zweite Jahr einen super Schweden, Deutschen oder Italiener. Du musst natürlich versuchen, durch Colleges, durch irgendwelche Nachwuchsförderprogramme dann auch in sich hinaus oder durch sich heraus selber zu wachsen, weil sonst steckst du auch nach 50 Jahren noch in den Kinderschuhen, weil ob sie jetzt 20 Jahre alt sind, ich meine, die Bundesliga ist ja theoretisch auch 58 Jahre alt oder 57 Jahre alt, also jetzt auch nicht 200 Jahre alt. Also
haben wir da auch mal eine Folge drüber gemacht eigentlich?
Ja, möglicherweise. Folge 5 war es, ne? Ja. Gründung der Bundesliga. Nein, aber ich finde es ganz cool, Mario, dass Schweinsteiger da irgendwie so als Werbegesicht auch so ein bisschen sagt, ja, ich finde das cool, alles positiv, klar. Es können sich ja auch noch nicht viele Rivalitäten wie Dortmund Schalke entwickelt haben, weil die alle drei Jahre ein neues Team haben. Wie soll jetzt Nashville gegen LAFC eine Rivalität haben?
Oh, stell dir das mal vor, im Ruhrgebiet würdest du Schalke 04 auf einmal nach Essen verlagern, oder?
Ja, aber die Teams gibt's halt alle noch nicht so lange. Du kannst ja nicht sagen, ab jetzt seid ihr verfeindet mit X. Das funktioniert ja nicht. Also ich finde es cool, dieses Image, dieses Freshe, dieses Junge. Das bringt nur nichts, wenn deine besten Leute aus deinem Land, Pulisic, McKennie und so weiter, alle dann spielen, wenn es bei dir irgendwie morgens um 9 ist. Das bringt dir dann auch nichts.
Also Schweinsteiger hat ja gesagt, maybe in 10 years soll das Niveau vielleicht so sein wie in Europa. Mhm. Also most likely not, glaube ich. Also das kommt mir ganz komisch vor. Es gibt einen Index, der die Stärke von Fußballmannschaften misst, der Global Club Soccer Rankings Index von 538. Vielleicht kennt ihr die Website, die machen auch viele Meinungsumfragen.
War ich gerade überhaupt drauf, ja.
Den Link dazu, den gibt's natürlich in den Shownotes, ist wichtig, weil der aktualisiert sich ungefähr jeden Tag, weil alle Mannschaften oder fast alle Mannschaften, die man auf der Welt kennen kann, damit drin sind. Deswegen kann ich natürlich nur den Stand von heute wiedergeben. Aber da ist es so, Platz 1 momentan Man City vor Bayern, vor Barcelona, vor Liverpool. Also man sieht schon, der Index weiß, wovon er redet. Das kann alles so ungefähr hinhauen. Die beste MLS-Mannschaft ist LAFC auf Platz 186.
Hans guckt gerade sehr fragend, ob Werder davor oder dahinter steht.
Oh, warte, jetzt wird wieder gegoogelt.
Ja, okay, like. Mario googelt. Ich würde tippen, was? Ich würde sagen, die stehen dahinter. Was sagst du mal, Hans?
Werder.
Ja, Werder hinter LAFC. Also ich würde sagen, ich tippe jetzt mal so spontan, Dortmund ist auf Platz, ich sage jetzt mal auf Platz, na wenn es jetzt, ja so auf Platz 14, sage ich mal. LAFC auf dreistellig, ja.
Unentschieden werden ja nicht gewertet in den USA, ne? Jetzt bei dieser Saison nehmen wir es mal völlig raus.
Ja, ich weiß natürlich auch nicht, bis wohin das Ranking geht. Aber jetzt, wo ich Mario...
Dortmund ist auf Platz 7.
Oh, ich hatte auf 14 getippt, okay.
Hinter Atletico, vor PSG.
Ja, zu Recht.
Jetzt können wir gucken, ob der...
Du scrollst immer noch.
Werder Bremen auf Platz 83.
What? Alter, zweistellig.
Hinter, was heißt... Ja.
High five.
Was habt ihr gesagt?
Ich hatte gesagt, dass sie schlechter sind als LAFC. Ehrlich gesagt.
Ich habe die Frage gar nicht verstanden.
Nicht Platz 183, nur Platz 83.
Ja, und ich dachte, sie seien schlechter als LAFC.
Ach so, nee, die sind gar nicht so schlecht. Direkt hinter Udinese.
Ja, Gesundheit. Ja.
Komischerweise, Hans, das tut mir natürlich leid, aber der erste FC Köln ist auf Platz 79. Sehe ich gerade.
Okay. Das ist jetzt skurril.
Ja. Kasala statt Konfetti.
Ja. Ja,
das ist ganz komisch. Aber ihr müsst da echt mal reingucken, das ist eine ganz coole Seite.
Ja, auf nachospiel.de wird Mario das dann verlinken unter unserer Folge.
Absolut. Natürlich. Also Platz 186 ist die beste Mannschaft der MLS hinter Teams, wie zum Beispiel auch, wenn ich das gerade hier sehe, hinter Crotone aus der Serie A. Hinter Santos Laguna aus Mexiko, hinter Jiangsu Suning aus China und hinter Sochi aus Russland.
Ja, okay, das ist ja dann, also jetzt mal ohne Witz, das ist ja sportlich dann wirklich, was ist das dann, dritte Liga? Mhm. Also so deutschlandmäßig, zweite, dritte Liga,
So ist ganz genau die Frage, Olli, habe ich auch gestellt. Und zwar unserem Kollegen, wir kennen ihn alle, Marcel Seufert, der ist Kommentator bei The Zone. Aber der arbeitet auch für das MLS Highlight Magazin. Das gibt's bei Sport 1. Da guckt er fast jede Woche US-amerikanischen Fußball. Also der kennt sich da wirklich gut aus. Ich habe mit ihm telefoniert. Der hat mir Spielernamen gesagt. Ja gut, habe ich einfach nicht gekannt. Um es ganz einfach zu sagen. Also ich habe ihn gefragt, wie ist jetzt das Niveau eigentlich in der MLS?
Was das Niveau der MLS halt ein bisschen schwer vergleichbar macht, ist das Qualitätsgefälle auch innerhalb der Mannschaften. Also du hast halt Starspieler, die sicherlich auf gehobenem europäischen Niveau unterwegs sein können, auch wegen dieser Designated Player Rule, wie Josef Martinez, Carlos Vela, zuletzt Miguel Almirón, früher mal Zlatan oder Sebastian Giovinco. Aber hinter den Starspielern hast du halt sehr, sehr viele, die bei weitem nicht das Niveau haben. Also ich würde sagen, deutsches Zweitliganiveau oder taktisch gesehen eher darunter. Aussagekräftig auch, wenn wir uns anschauen, wer aus Deutschland so in die MLS gegangen ist zuletzt. Kasper Pschibilko, Hani Mukta, Florian Jungwirth, Kenneth Kronholm, alle bei uns in der zweiten Liga unterwegs und dort Stammspieler. Julian Gressel, Exportschlager aus Deutschland, Meister von 2018, gut in der MLS unterwegs. Der war im Januar, meine ich, war das, im Gespräch bei Dynamo Dresden, als sie im Abstiegskampf waren in der zweiten Liga. Das unterstreicht das Niveau der MLS auch nochmal, wie ich finde. Aber ich finde es immer spektakulär zum Zuschauen. Vielleicht auch gerade, weil da Superspieler auf nicht ganz so Superspieler treffen. Also schöne Grüße in die Runde. Schöne Grüße an Paolo Rink. Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao.
Endlich mal einer, der ihn hier neben uns erwähnt. Gottfaser Paolo Rink. Der wahrscheinlich heute immer noch in der MLS spielen könnte.
Aber finde ich interessant, dass er einmal das Ganze begründet mit den Spielern, die aus Deutschland dahin gehen und was für Angebote andere deutsche Spieler, die aktuell in der MLS sind, bekommen aus Deutschland.
Also bei mir jetzt eben bei dem Namen Hani Mukta geklingelt, denn Hani Mukta hat lange für Brøndby gespielt in Dänemark, der Club da im Umfeld von Kopenhagen. Und ich glaube, dass Werder an ihm dran war, denn vor der Saison gab es, also nicht vor dieser Saison, sondern ich glaube vor der letzten Saison gab es auf Deichstube die sehr beliebte Gerüchteküche. Es gibt einen Kollegen, der da, glaube ich, den ganzen Tag fischen geht. Und Hani Mukta wurde auf jeden Fall sehr oft erwähnt, weil an sich ist das auch ein Spieler, der, glaube ich, lange, jetzt muss ich überlegen, der kommt aus irgendeiner Jugend.
Das leuchtet ein, ja.
Ja, aber zumindest war er in Deutschland mal ein großes Talent, ist dann eben rübergewechselt, weil er sich nicht durchgesetzt hat. Und der Sprung in die Bundesliga ist wahrscheinlich auch gescheitert aufgrund von irgendwelchen Gehaltsvorstellungen. Und dass der jetzt irgendwo in der MLS nochmal angreift, finde ich dann am Ende extrem spannend und unterstreicht eben auch das, was Marcel gerade gesagt hat.
Hani Mukta in der Hertha-Jugend,
Hertha
bei
so.
Benfica B und auch noch zu Salzburg ausgeliehen, bevor er dann zu Brøndby gewechselt ist, sehe ich jetzt gerade. Spielt jetzt bei Nashville SC. Ich glaube, Nashville ist einer dieser neuen Clubs in der MLS, hat Mario ja gesagt. Ist, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, jede U-Nationalmannschaft Deutschlands durchlaufen. Hat ja bei Brøndby dann auch unter Alex Zorniger gespielt. Mhm. Also taktisch auch auf jeden Fall ganz gut geschult worden oder gewesen. Aber Julian Gressel ist ein ganz gutes Beispiel. Der ist nämlich der Spieler, den ich vorhin gemeint habe, der mit Atlanta Meister geworden ist, mit den knapp 48.000 Zuschauern im Schnitt, der dann in Deutschland auch groß gefeiert wurde. So guckt mal an, Exportschlager. Ja, und wenn sich dann die abstiegsbedrohten Dynamos aus Dresden in der zweiten Liga mit ihm beschäftigen. Ich kann mich noch erinnern, Mario, vor ein paar Tagen, Kai Wagner, ich glaube aus Würzburg oder so, jedenfalls irgendwo aus Bayern oder Baden-Württemberg, der jetzt in den USA spielt, hat, ich weiß gar nicht mehr, wem gegenüber er das gesagt hat, aber er meinte, ja, ich bin jetzt hier aus der dritten, vierten Liga in die USA gewechselt, habe mich hier etabliert, bin auf meiner Position, ich glaube, er ist Linksverteidiger, wenn mich nicht alles täuscht.
Mhm, ja.
Ich bin hier in der Liga einer der besten Linksverteidiger, also ich kann mir schon vorstellen, jetzt zurück in die Bundesliga zu wechseln. Und da bin ich erstmal kurz zusammengezuckt, weil ich auch dachte, oh, okay, das ist selbstbewusst. Ja, ich war gerade nicht auf dem Schirm, wie alt der junge Mann ist.
Ich glaube, der hat auch bei Philadelphia Union sogar gespielt, oder? Kann das sein?
Ja, es kann gut sein.
Die sind ja Meister geworden, also beziehungsweise nicht Meister, aber nach 34 Spieltagen, sagen wir mal, Meister. Und dann eben, zack, ausgeschieden.
Ja, und ich finde es interessant. Ich finde es immer gut, wenn Leute so selbstbewusst sind. Aber wenn man sich jetzt gerade auch Marcel anhört, ja, Bundesliga, wird eng.
Ja, schwierig. Also erstmal muss ich sagen, ich bin Marcel dankbar, dass er in der Sprachnachricht nur die Namen erwähnt hat, die man auch kennt. Er hat im Telefon, hat noch ganz andere Hausnummer aufgefahren. Also vielen Dank, Marcello, dass du das da für uns mitgemacht hast. Er hat es ja auch kurz gesagt, wie die Stärke der MLS so aussieht, also so zweite Liga, taktisch vielleicht sogar dritte. Es gibt auch da ein Ranking und da liegt die exakt zwischen der griechischen Super League und der zweiten Bundesliga in Deutschland.
Mit Verlaub, ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig zu sagen, Zweitliganiveau, denn sind wir mal ehrlich, in der zweiten Liga spielt...
Super Niveau.
Nee, naja, also erstmal das. Jeder, ich meine, jeder von uns dreien hier wäre froh, auch nur einmal irgendwie in die Nähe eines Zweitligisten zu kommen, sportlich. Aber ich finde, in der zweiten Liga gibt es ja auch einen Terodde, der auch gut und gerne bei 8 Erstligisten spielen könnte. Also es sind ja, zweite Liga ist ja auch nicht gleich zweite Liga. Also ja.
Ja, momentan ist es schon so, dass jeder jeden schlagen kann in der zweiten Liga. Aber ich finde, am Ende sind wir auch vielleicht da wieder so ein bisschen bei dem Zauber der MLS, was ja auch Marcello eben aus Sicht des Kommentators ja ganz richtig angesprochen hat, dass du ja irgendwo Spektakel hast, dadurch, dass eben immer wieder Menschen mit höherem Niveau auf Spieler treffen, die etwas weniger, ja, sagen wir mal, auf dem Kerbholz haben. Und klar, rein sportlich betrachtet ist es cool so, es sei denn, du bist jetzt irgendwie Anhänger von einer Mannschaft oder du bist derjenige, der am Ende sagt, ich will irgendwann mal das Niveau von La Liga haben. Aber das ist sicherlich auch ein Faktor, der für die nächsten Jahre entscheidend sein wird, dass du dort vielleicht auch so eine Art Stabilität auch mal bekommst, ne? Rein sportlich.
Ja, und taktisch gesehen, wenn er jetzt sagt, vielleicht sogar noch darunter, könnt ihr euch noch daran erinnern, wenn es früher auf Eurosport immer den Afrika-Cup gab? Das war ja taktisch schon vor 10 Jahren auch eine Katastrophe. Das war aber irgendwie cool zum Zusehen, weil beide Teams einfach nach vorne gelaufen sind und den Ball langgeschlagen haben. Und du musst ja auch immer im Hinterkopf haben, die US-Amerikaner sind jetzt auch noch nicht so firm, was Fußball angeht. Und du kannst sie natürlich mit Hurra-Fußball und Vollgas nach vorne viel eher gewinnen und viel eher von einer Sache überzeugen, als wenn da jetzt beide Mannschaften Guardiola-mäßig 150 Mal den Ball hintenrum in den eigenen Reihen zirkulieren lassen würden. Da willst du lieber einen haben, der den Ball langschlägt, statt Querpass Toni Kroos.
So, Freunde, eine letzte Sache habe ich noch für euch. Die ist auch eigentlich nur dafür da, dass wir ein paar Leute auf unsere Website locken können, denn da gibt's das Video dazu. Eigentlich muss man es sehen, aber ich werde es euch versuchen zu beschreiben. Es gab bis ins Jahr 2000 einen, ja, wahrscheinlich wisst ihr es noch, einen Shootout in der MLS. Und zwar statt Elfmeterschießen. Das war quasi wie beim Eishockey, wenn es ein Penalty gibt. Der Spieler ist losgelaufen an der 30-Yard-Linie und er hatte 5 Sekunden Zeit, ein Tor zu schießen, egal wie er es anstellt. Und dieses Video, ihr müsst es euch anschauen, ganz ehrlich.
Bis wann war das?
Bis ins Jahr 2000.
Ah, das wusste ich gar nicht. Verrückt.
Gelesen, ja, ja.
Ich meine, beim Eishockey sieht das ja elegant aus, ne, auf den Kufen und so. Beim Fußball kann ich mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. In fünf Sekunden
sind schon echt wenig. Ja, und dementsprechend schließen die Spieler auch ab. Ich sag's ganz ehrlich, es hat sich gelohnt.
Also nachholspiel.de.
Ja, so ist es. So ist es, Freunde. Was habt ihr gelernt aus Amerika?
Ich habe sehr viel heute von dir gelernt, Mario. Vielen lieben Dank für die Vorbereitung dieser tollen Folge. Und
Benfica Kansas, meinst du?
Ja, und ich habe vor allem auch hier einmal mehr festgestellt, dass Olli einfach, was den amerikanischen Sport angeht, sehr, sehr bewandert ist. Ich dachte immer nur NBA und NFL, aber MLS, du kannst ja zu jedem Scheiß-Club eine Geschichte erzählen.
Ja, aber du weißt doch, wie es ist.
Das kann keiner überprüfen, ob sie stimmen.
Ja, erstens das. Ich habe mir extra hier 2 Kumpanen ausgesucht, die sich nirgendwo anders außer in der Bundesliga auskennen. Nein, aber was bringt mir das? Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das anbringen konnte.
Ja, vielleicht gibt es jetzt so jemanden da draußen, der sagt so, krass, den brauche ich in meinem Team. Lutz Pfannenstiel zum Beispiel.
Oh ja.
Aber ich finde, der erste Fakt von dem Mario zu Beginn der Folge hat bei mir wirklich sehr, sehr stark geklingelt, dass die USA sich damals für eine WM beworben haben und die FIFA gesagt hat, naja, ihr dürft gerne Weltmeisterschaft spielen, aber nur, wenn ihr euch erstmal eine Liga aufbaut.
Eine anständige Liga.
Ja, das ist...
Mir ist gerade noch was eingefallen. Wir machen jetzt was Lustiges. Ich habe vor mir die Liste der Vereine und ich werfe jetzt den Deckel meines Stifts drauf und damit hat jeder für die kommende Saison einen Lieblingsverein.
Geile Idee.
Du bist heute schon so ein bisschen Alexander Bommes-mäßig unterwegs.
Geile Idee. Ja, ist mir jetzt egal.
Bis vor 8.
Okay, also Hans fängt an. Okay, ich werf's jetzt. Achtung, vielleicht hört man's auch. Oh, die Vancouver Whitecaps sind deine Mannschaft.
Oh, Vancouver Whitecaps.
Ja, okay.
Ex-Team von Alfonso Davis. Ja. Vancouver, geile Stadt.
Ja. Achtung, Olli. Oh, ist auf dem Boden
gefallen. Vom Boden gefallen. Oh, gut, dass es keinen Absteiger gibt.
Zack, du bist Fan von Nashville.
Nashville. Oh, Hani Mukhtar. Ja. Kaufe ich mir gleich ein Trikot.
Super. Ja. Jetzt komme ich. Achtung. Letzter Versuch. Zack. Oh, das sind auch die Vancouver Whitecaps. Nee, das geht nicht.
Das geht nicht. Das ist Hans schon.
Das geht nicht. Jetzt kommt... Oh.
So losweh wird er nicht mehr.
Jetzt fällt hier alles fällt hier.
Komm, ein Versuch noch. So. Denkt er sich einfach irgendwas aus.
Jetzt. Ne? Ich bin Fan der San Jose Earthquakes. Oh, die hatten wir doch mit George Best, oder?
Ja, ja, genau, genau. George Best hat mal kurz
Ich gehe mal einen Schritt weiter. Wir sind nicht Fans dieser Vereine, sondern für eine Saison der CEO und unsere...
Nein.
Pass auf, und unsere Nachwuchsspielhörer dürfen jetzt mal Empfehlungen raushauen, welchen Trainer wir engagieren müssen und welchen Superstar.
Ja, aber wir müssen auch so ein bisschen Fan sein. Also ich,
bist du ja als
ich bin Fan. Ich bin jetzt Fan von, ich liebe Earthquakes.
Ja, Nashville SC, das ist eins dieser neuen Teams. Die haben so ein ganz egales Logo, aber egal.
Also ich will auf jeden Fall wissen, wen ich als Trainer einstellen muss und welchen Spieler. Darf auch schon ein Ex-Spieler sein. Also
ich Mario gelesen, Basler, Stefan Effenberg hat seine Trainerkarriere innerhalb Deutschlands jetzt offiziell beendet. Heißt aber nicht, dass er nicht vielleicht auch nach Kanada wechseln könnte.
Der wäre ein gutes Team,
Vancouver.
Ja.
Ganz schön. Whitecaps. Schneekoppe.
Also neuer Trainer der San Jose Earthquakes wird Peter Neururer.
Ja, jetzt hab ich keinen mehr. Ja,
echt?
Ich muss mir einen Alexander Zorniger. So, wieder vereint mit Hani Mukta. So.
Das ist auch gut.
Beim nächsten Mal dann mit besserer Technik würde ich mal...
Ach, die Technik war in Ordnung, nur der Weg dahin war zum Kotzen.
Das stimmt.
Also die 2 Stunden, die hätten wir uns auch irgendwie anders vorstellen können. Aber wurscht, egal. Wenn ihr zu Hause irgendwas zu MLS noch zu sagen habt, was Mario, Hans und ich vergessen haben, immer her damit. Ihr könnt uns natürlich auch sagen, in welcher Minute ihr heute Bingo hattet. Ich weiß nicht, wir hatten ein paar Sachen erwähnt, George Best ein paar Mal. Das war Folge 68, MLS. Hans, du hast hier was in der Hand, willst du mal hier
Werbung machen?
Ja,
wir machen ja immer ganz gerne auch Werbung für Print, in dem Fall für Sokrates, ein sehr schönes Sportmagazin. Es sind nicht nur reine Fußballgeschichten, die man dort nachblättern kann. Also im Lockdown soll man viel trinken und immer wieder mal zum Kiosk marschieren, diesmal dann nicht nur kippen und Bier in den Einkauf.
Welche Seite ist denn ganz besonders interessant?
Auch Sokrates, ja, es ist die Seite, wir sind relativ weit vorne immer, was echt cool ist.
Wenn er sagt wir, ganz bescheiden, meint er natürlich sich.
Und zwar sind wir auf Seite, es ist Seite, weiß ich nicht.
Zählen kann er.
Ja, es ist auf jeden Fall der erste
Artikel. Sehr weit vorne. Der erste Artikel, Hans, egal.
So, viel noch dazu, um das Teasing
auch wirklich aus der Helle.
Genau, es geht um meine Studentenstadt, nämlich Köln und den ersten FC. Hat großen Spaß gemacht, den Artikel zu schreiben, insofern.
Schaut mal rein, schaut Sokrates, mal rein. Entweder online oder am Kiosk eures Vertrauens. In diesem Sinne, Folge 68 war das. Wir machen die 70 in diesem Jahr vielleicht noch voll. Mario, was hast du eigentlich gelernt?
Ja, dass es ein Shootout gab statt ein Elfmeterschießen.
Auf das Video freue ich mich ganz besonders. Du packst das gleich mal in die Shownotes, dann lese ich mir das mal durch.
Übrigens, Werder hat auch einen US-Boy, ne? Mit Josh Sargent. Wer weiß.
Auch einer von denen, die in den USA gehypt werden. Auf einmal finden die Leute da Werder interessant.
So, Freunde, komm, bevor jetzt alles wieder von vorne...
Ja, Entschuldigung. Genau, in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche. Danke, Mario.
Danke dir. Hans. Tschüss.
Bye.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.